Hallo und herzlich willkommen bei der 40. Folge des Podcasts Radar Contact, Pilot trifft Lotse. Ich bin Seid, der Fluglotse.
Und ich bin Tim, der Pilot. Hallo Seid, hallo zusammen.
Hallo.
Seid, wie geht's?
Hallöchen. Ja, super, super. Folge 40 ist das Jubiläum. Man kann ja selber entscheiden, wann man Jubiläen feiert. Ich beschließe, das ist jetzt ein kleines Jubiläum. Mir geht's gut, danke. Ich habe mich erholt, ich war ein bisschen angeschlagen. Wir hatten tatsächlich ja auch zusammen eine Verabredung, wir wollten zusammen fliegen gehen. Ich wollte im Rahmen meines Jobs, darf ich quasi, man kann es als Berufsfortbildungsmaßnahme bezeichnen, dass es einfach so einen Austausch gibt. Du besuchst auch mich regelmäßig und da setze ich dich mit an Bord und dann quatschen wir ganz viel und du fragst auch meine Kollegen aus. Und in dem Rahmen wollte ich auch, das nennt sich Streckenerfahrungsflug, bei dir mitfliegen. Hat leider nicht geklappt. Du hast mir abgesagt im selben Moment, wo ich dir absagen wollte. Wir lagen beide flach und wie man hören kann, sind wir beide wieder gesund. Ansonsten alles klar bei mir. Bei dir?
Ja, krank werden im Sommer. Klingt komisch, ist aber so. Und mir geht's auch gut, danke. Jetzt, wo du gerade sagst, 40 Jubiläum, ich würde schon sagen, dass 40 ein Jubiläum ist. Altersmäßig ist es, glaube ich, ziemlich genau zwischen uns beiden. Ich bin drüber, du bist drunter. Ich weiß aber, dass Mitarbeitende bei uns, die seit 40 Jahren im Unternehmen sind, was ja schon nicht allzu oft vorkommt, eine besondere Auszeichnung oder Anerkennung bekommen als Jubiläum. Also 40 Jahre, ich kann das theoretisch noch schaffen. Aber deswegen ist das schon ein Jubiläum, zumindest was jetzt ein Arbeitsleben angehen würde. Also 40 Jahre im gleichen Unternehmen ist heutzutage schon auch was Besonderes, finde ich, und was Anerkennenswertes.
Ja, es gibt doch so ein paar Branchen, wo es das gibt. Ich sag mal, also in der Airline-Welt lohnt sich das ja auch total, die Seniorität aufrechtzuerhalten, weil du ja mit einem Wechsel des Arbeitgebers in der Airline-Welt, manchmal muss man halt, ne, also die ehemaligen Kolleginnen und Kollegen von der Air Berlin, was sollen die machen, außer wechseln, die können nicht weiter bei der Air Berlin imaginär beschäftigt sein. Aber die das aufgeben, deswegen sind auch häufig, ich weiß nicht, ob euch das ist jetzt quasi für euch Zuhörer, ob euch das bekannt ist, aber es gibt ja teilweise in US-amerikanischen Luftfahrtunternehmen, also gerade Delta, United Airlines, gab es ja jetzt Ablösesummen für Piloten, also quasi mehr oder weniger Übernahmeangebote von 400.000, 500.000 Euro. Der Grund, warum die so hoch sind, ist quasi mehr oder weniger einfach eine Entschädigung dafür, dass man seine Seniorität aufgibt, weil du dich innerhalb, das ist glaube ich, unisono in der gesamten Luftfahrtbranche, läuft alles mit Seniorität. Ne?
Und, meines Wissens schon, ja, weil es ja auch ein Teil der Sicherheitskultur ist, dass es eben keinen Wettstreit gibt, wer ist der beste Pilot und dann man unnötigerweise Risiken deswegen eingeht, sondern gerade was die Lebensplanung, die Karriere und auch das Arbeiten an sich angeht, soll das ja alles möglichst konservativ und sicher und planbar sein.
Ja, ich stelle mir immer nur vor, irgendein Manager hätte die Idee, meine Arbeit zu incentivieren in Form von, weiß ich nicht, most directs used, fewest kilometers per aircraft deviation und dann überlege ich, also most directs used kann ich direkt ausnutzen, weißt du, also es ist oft so, dass die Flugroute, die du fliegst, die besteht ja aus 17 Punkten, aber das ist ein gerader Strich, dann kläre ich dich einfach von Punkt zu Punkt zu Punkt, nee, weiß ich nicht, was dann passieren würde, das ist eine ganz, ganz, ganz schlimme Vorstellung, dass bei mir, also ich will jetzt nicht behaupten, dass bei uns Leistung nicht belohnt wird, aber die Leistung kannst du halt nicht so vergüten wie zum Beispiel bei einem Ingenieur, der ein neues Produkt entwickelt und das ist cool, weil wir sollen erstmal wirklich sicher arbeiten und sicher ist sehr, sehr, sehr schwer vergütbar, muss man einfach irgendwie so sagen. Ne?
Das Prinzip ist ja auch eher so, dass die Mindestleistung sowieso erbracht werden muss, bei uns in Form von jährlichen Checks und Überprüfungen und da wird dann schon auch eine Bewertung erstellt mit so einer Art Notensystem, aber da muss eben jeder das Mindestmaß auch erbringen, weil sonst gibt es Trainingsmaßnahmen oder auch Gesprächsbedarf. Also das muss sowieso jeder erbringen. Klar kann man dann vielleicht im einen oder anderen auch ein bisschen besser sein, aber es wirkt sich jetzt in keiner Weise auf die Bezahlung oder auf die Einsatzplanung oder sonst was aus. Wo es sich auswirken kann, beziehungsweise wo dann auch ein Pilot möglicherweise eine Motivation hat, sich von anderen zu unterscheiden, ist eben in Nebentätigkeiten. Ausbilder werden, eine Referentenposition am Boden einzunehmen, sich in der Gewerkschaft zu engagieren. Es gibt ja so viele Bereiche,
wo man wirklich in der Gewerkschaft engagieren, fairerweise ist, also das kannst du natürlich machen, aber ich glaube nicht, dass der Arbeitgeber sagt, hey, das belohne ich jetzt, oder?
Der Arbeitgeber belohnt das nicht, aber es ist eben was, wo man seinen eigenen beruflichen Ehrgeiz oder seine Motivation, besser zu sein oder besser zu werden, eher ausleben kann als jetzt im eigentlichen Beruf beim Fliegen im Cockpit. Weil da geht es einfach darum, gut zu sein, sicher zu arbeiten, aber jetzt nicht einen Wettbewerb mit anderen zu treten. Das kannst du dann eher in anderen Tätigkeiten. Das kann eine gewerkschaftliche Tätigkeit sein. Da kannst du dann auch Karriere in der Gewerkschaft machen zum Beispiel. Du kannst am Boden, in Bodenfunktionen Karrieren machen. Du kannst als Ausbilder dich betätigen. Und da kommt es dann schon eher auf Leistungen oder auf besondere Fähigkeiten auch an, die jetzt sowieso im Cockpit ohnehin gefragt sind und man sich nicht von anderen unterscheiden muss oder will.
Das ist letztlich bei mir genauso spannender kurzer Exkurs in das Thema Seniorität, warum es das gibt und wie es da funktioniert. 40 Jahre in einem Unternehmen. Ich glaube, bei mir gibt es tatsächlich auch 25-jähriges und 40-jähriges Dienstjubiläum wird jeweils honoriert. Aber der Punkt, wo ich quasi vorhin war, ist, das gibt es nicht mehr so oft. Also ich kann mir schon noch vorstellen, dass es gerade so bei einem Autohersteller wie VW oder bei Mercedes, dass es das noch gibt, dass man da die Lehre macht und dann immer weiter lernt und sich fortbildet und dass es potenziell die Möglichkeit gibt, gerade wenn man aus der Region kommt, dass man so lange bei einem Arbeitgeber bleibt. Bei Siemens kann man sich das auch noch gut vorstellen, aber ich sag mal, dass eine Person, jetzt beispielsweise ein Mediziner oder ein Krankenpfleger, Krankenschwester, 40 Jahre beim selben Arbeitgeber bleibt, gibt es wahrscheinlich einfach in der Form viel, viel, viel weniger, als es das früher gab. Ist ja auch teilweise gewünscht und vorgesehen, gerade in der Wissenschaft. Und vor dem her ist es ja, also ist natürlich auch bequem im positiven Sinn, ist es angenehm, dass man auch dann quasi einen Arbeitgeber hat, mit dem man sich gut identifizieren kann. Der Arbeitgeber ist wiederum auch incentiviert zu gucken, dass er seine Mitarbeiter halt quasi belohnt und behält, ne? Weil sonst häufig läuft es ja darüber, dass man quasi bei einer Ablöse mehr Geld bezahlt. Gerade in der IT kennt man das ja. Das kennen wir alles nicht. Es gab sogar bei uns im oberen Luftraum ein Gentleman Agreement zwischen der Maastrichter Kontrollzentrale und der Karlsruhe Kontrollzentrale, weil beide Personalmangel hatten, dass man sich nicht gegenseitig die Lotsen abwirbt. Genau. Das wurde schlicht und ergreifend, wurden Bewerbungen von Fluglotsen von der jeweilig anderen Kontrollzentrale quasi ignoriert in den meisten Fällen, interessanterweise.
Interessant. Schon wieder 5 Minuten Exkurs zu einem Thema, über das wir gar nicht geplant hatten zu sprechen. Trotzdem alles Gute, seid zum 40-jährigen, nicht zum 40-jährigen, aber zum 40. Folgenjubiläum, so wollte ich es gesagt haben. Was haben wir heute für Themen? Wir haben einige Fragen noch offen, die wir beantworten wollen. Und ich glaube, du und auch ich können auch noch kurz erzählen, was wir in letzter Zeit so erlebt haben.
Ja, genau. Eigentlich hätten wir theoretisch vorgehabt, heute noch ein bisschen über den Flug zu reden, den wir zusammen durchgeführt hätten, der so nicht stattgefunden hat. Wir planen tatsächlich aktuell nächste Woche einen Flug. Wir wären geflogen, vielleicht ist es auch interessant, nach Sarajevo. Das findet leider nicht statt. Das hätte ich ganz cool gefunden, weil wir jetzt so oft über Sarajevo geredet haben. Aber das, was wir stattdessen jetzt machen, ist auch ganz nett. Und nur als Hinweis, falls jemand irritiert ist, das ist kein Urlaubsflug für mich. Es ist tatsächlich verboten für mich, mit Tim mitzufliegen, wenn er da eine Übernachtung hätte in dieser Funktion, sondern ich muss quasi hin und zurück fliegen. Ich darf unterwegs nicht aussteigen. Ich darf doch nicht mal einen Kaffee trinken gehen. Ich bin jetzt nicht ans Cockpit gebunden, aber ich fliege tatsächlich, ist es für mich eine quasi Arbeitsveranstaltung, die ich in meiner Freizeit mache, hin und zurück. Und das machen wir nächste Woche. Darüber quatschen wir dann nächstes Mal. Genau, aber jetzt für heute haben wir ein paar Sachen mitgenommen. Wir haben mal wieder ein paar Fragen bekommen. Und tatsächlich haben wir von Thomas oder Tomasz, ich bin mir nicht sicher, einen ganzen Stapel Fragen bekommen, wo er auch schon gesagt hat, wahrscheinlich gehen großteils der Fragen an Tim. Einfach, Tim, ich sag's immer wieder, ja, das ist halt einfach viel sichtbarer und greifbarer, was du da so vorne treibst und man hat natürlich auch mehr Berührungspunkte mit dem Cockpit. Deswegen habe ich ein paar Fragen an dich. Sollen wir damit anfangen?
Können wir gerne machen, ja. Dann, weil die E-Mail ist ja auch schon ein paar Wochen
alt. Die liegt tragischerweise jetzt tatsächlich schon seit ein paar Monaten rum. 3 sind es fast.
Ich hoffe, Thomas hört uns trotzdem noch zu.
Ja, ich hoffe doch auch. Wenn nicht, wird er sich irgendwann freuen, wenn er wieder reinhört. Ich starte einfach mal mit den Fragen. Tim, du sagtest mal, dass ihr trotz ILS in den meisten Fällen komplett von Hand landet. Macht ihr das wirklich zu 100%ig oder nutzt ihr im Anflug zumindest den LNAV-Modus, um zumindest die exakte Richtung zur Runway zu bekommen, während ihr dann nur, in Anführungszeichen, die Höhe und die Geschwindigkeit von Hand regelt?
Thomas, danke für diese Frage. Ich glaube, du bringst da ein paar Dinge zusammen oder vermischst ein paar Dinge, die so nicht ganz zusammengehören, weil entweder fliegen wir einen ILS oder ILS, also einen Anflug mit einem Instrumentenlandesystem oder Instrumentenlandeverfahren, oder einen Anflug, wo es kein Instrumentenlandesystem gibt, sondern ein alternatives Verfahren, wofür wiederum der LNAV-Modus, und LNAV steht in diesem Zusammenhang für Lateral Navigation, also laterale, horizontale Wegführung, als Unterstützung genutzt wird. Wenn wir jetzt uns das ILS mal anschauen, da ist es so, dass wir entweder den Autopiloten nutzen oder von Hand das ILS abfliegen. Und das Besondere beim ILS ist, dass es sowohl eine Richtung horizontal, also quasi der Kurs über Grund vorgibt, aber auch den Anflugwinkel, also einen dreidimensionalen Anflugweg vorgibt und der vom Boden ausgestrahlt wird, im Cockpit angezeigt werden kann. Und den können wir mit dem Autopiloten abfliegen, den können wir von Hand abfliegen unter Zuhilfenahme des sogenannten Flight Directors. Das ist so eine Art Kreuz, das uns über dem künstlichen Horizont eingeblendet wird und das wir immer zentriert halten, um dem Kurs zu folgen. Oder wir können die sogenannten Rohdaten, Raw Data nutzen, wo einfach nur der sogenannte Localizer, vielleicht hast du auch den gemeint, also der Weg über Grund und der Glide Path, also der dreidimensionale Weg im Raum, sprich das Höhenprofil, was in den meisten Fällen 3 Grad oder 5% beträgt. Das ist, wenn man es auf dem Papier aufmalt, gar nicht viel, aber im großen Raum, im Gelände dann schon ganz beachtlich, nämlich aus quasi 10 Meilen Entfernung, das sind etwa 18,5 Kilometer, in 3000 Fuß beginnt oder auch ein bisschen weiter draußen, wenn man es dann verlängert, also in der Höhe von 1000 Meter bei etwa 18 Kilometern den Anflug beginnt und dann mit 3 Grad runterfliegt. Und das kann man eben auch, wenn man nur die Rohdaten zuhilfe nimmt. Das ist dann etwas herausfordernder, etwas mehr Arbeit, aber am Ende, wenn wir es regelmäßig üben, auch eine Routine, ein Routineverfahren, weil wir da eben die Rohdaten nutzen und nicht eben diese zusätzliche Hilfe des Flight Directors.
Der Flight Director, sorry, dass ich da jetzt quasi einhacke, der Flight Director ist in deinem Primary Flight Display, also da, wo du den künstlichen Horizont hast.
Genau.
Das ist ja quasi Follow the Green, Follow the Magenta Line, ne? Das
genau.
Und dann hast du die Rohdaten, die du sprichst, das sind die 5 Punkte rechts und der Strich unten.
Genau.
Das ist quasi, das sind ja keine Rohdaten, sorry. Das sind ja schon bereits interpretierte Daten. Also für mich sind Rohdaten jetzt quasi, also du empfängst da ja Frequenzen und die eine Frequenz ist stärker als die andere und anhand derer rechnet der Flieger, der Computer ja aus, dass du quasi näher bist an der einen Frequenz als an der anderen Frequenz und dann musst du quasi daraus interpretiert, das sind ja schon interpretierte Daten.
So gesehen, ja, wenn du die Computer dazu denkst, die dazwischen geschaltet sind.
Ich dachte schon, dass man das ILS hören kann und dann dass du anhand von Rohdaten fliegst, das wären Rohdaten für mich.
Als das ILS erfunden wurde vor, ich weiß nicht, 50, 60, 70, 80 Jahren, wäre interessant, das mal rauszusuchen. Da wurde das tatsächlich relativ direkt radioelektronisch empfangen und zur Anzeige gebracht aufgrund von Phasenverschiebungen, Frequenzüberlagerungen, du guckst gerade schon Parallelzeit, sehe ich. Und natürlich ist es heutzutage eine computerisierte Darstellung, die sich aber eben Rohdaten zunutze macht und die anzeigt. Aber für uns ist es ein sogenannter Raw Data Approach, weil wir eben die roh angezeigten Daten nutzen und nicht den Flight Director oder gar den Autopiloten.
Das Triggerische daran ist ja, und zwar nur kurz zur Darstellung, was Rohdaten da konkret bedeutet, weil ich da gerade eingehakt bin, weil ich die auch kenne, weil ich auch mal Flight Simulator 2010 gespielt habe. Das ist ja quasi rechts im Display ist ja die vertikale Anzeige und dann hast du quasi so eine Art Mittelstrich oder ist das auch ein Kreis? Wie ist das da?
Je nach Flugzeugtyp
wird es unterschiedlich
angezeigt. Bei uns ist es so.
Der mittlere ist quasi eine Raute, okay. Also jedenfalls Strich, Kreis, was auch immer. Der mittlere ist mehr oder weniger, dass du genau auf der Höhe bist, auf der das ILS und das Instrumentenlandesystem dich an dieser Stelle vorsieht, wie du sein musst. Und wenn du jetzt beispielsweise näher zum Flughafen hinfliegst, aber nicht weiter sinkst, dann würde sich dieser Punkt nach unten verschieben.
Genau.
Und das würde dann konkreterweise auch bedeuten, dass du nach unten korrigieren musst.
Genau.
Und so ist es quasi, das hast du in der vertikalen, also in der Höhenführung hast du diese Anzeige und in der lateralen Führung hast du auch diese Anzeige. Und es gab, genau, das war nämlich, das ist das, was mir gerade eingefallen ist, es gab ein paar Zwischenfälle, wo ehemalige russische Piloten, die quasi Ilushins und wie die noch alle hießen, Tupolevs geflogen sind, gewechselt sind auf amerikanische oder europäische Systeme und die Anzeige ist da quasi genau spiegelverkehrt. Also so ein bisschen ähnlich wie wenn man beim iPhone scrollt und in der einen App muss man halt quasi mit dem Finger runterscrollen, um nach oben zu kommen und mit der anderen musst du nach unten scrollen, um nach unten zu kommen. Und da gab es tatsächlich quasi Incidents. Das ist ist quasi die Rohdatenverarbeitung, die man hat, während der Flight Director deutlich präziser ist. Der zeigt dir halt einfach Nose Down und Left Bank, bis du quasi nicht mehr Nose Down machen musst und nicht mehr nach Left Banken musst. Aber egal. Kurzer Exkurs ins ILS. Ich finde es total faszinierend, dass dieses System so präzise funktioniert, wie es funktioniert. Es stammt übrigens die ersten Entwicklungen, ich habe ja, wie gesagt, nachgeguckt, so aus den 20ern und 40ern Jahren, nämlich von Lorenz, der Lorenz Beam, der quasi der Vater oder die Mutter des ILS heute ist.
Eines der wichtigsten Fächer, die wir damals in der Flugschule hatten, nannte sich ERI, Electronics Radio Instruments. Also alles, was mit Radiowellen und Instrumenten und Funken zu tun hat. Und das zeigt eben, wie elementar auch in heutigen Flugzeugen noch diese Funknavigation vorhanden ist. Und im Prinzip sind es ganz einfache elektromagnetische und elektrotechnische Verfahren und Geräte, die da eingebaut sind, aber die dann eben so angezeigt werden. Und wie du es gerade seit sehr gut und richtig erklärt hast, wenn ich die in Anführungszeichen Rohdaten nehme, Raw Data, muss ich sie selbst interpretieren und korrigieren, indem ich diese Punkte versuche in der Mitte zu halten. Und dann gibt es eben Abweichungen durch Windänderungen, durch Thermik und so weiter. Beim Flight Director macht er mir es insofern ein bisschen leichter, als er mir genau sagt, wie ich steuern soll, um das Signal immer zu mitteln. Und wie du auch gesagt hast, es ist sehr präzise. Es ist ja wie so ein Trichter, weil am Ende sind es Winkel, die angezeigt werden. Und je näher ich an die Landebahn und an meinen Aufsatz komme, umso weniger Strecke macht ja eine Winkelabweichung am Ende aus. Am Ende bin ich ja wirklich dann quasi bei Null. Es ist wie so ein Fächer, der sich auffächert. So wieder bei der Pizzaschnitte vom letzten Mal. Also es gibt einen Punkt, von dem das ausgeht und der sich dann sowohl in der horizontalen als auch in der vertikalen vom idealen Aufsetzpunkt aus oder vom Sollaufsetzpunkt aus erstreckt. Und das wird eben immer schmaler bis zum Ende hin. Und es ist am Ende dann so präzise und darum nutzen wir und dafür nutzen wir wiederum nur den Autopiloten, haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, bei automatischen Landungen. Also bei automatischen Landungen ist das Signal so präzise und so genau vermessen und mit so viel Backup-Systemen unterstützt, dass ich wirklich auf wenige Meter genau in Richtung der Landebahn und wenige Zentimeter genau in Bezug auf die Mittellinie der Landebahn aufsetze.
Genau, fairerweise ist das System, also das Signal ist quasi da nicht irgendwie verändert. Das Signal ist immer noch dasselbe Signal, aber durch eine Reihe von weiteren Maßnahmen stellt man halt sicher, dass es keinerlei Abweichung und Verfälschung gibt.
Genau, weil das da kommt
dann,
genau.
Das ist dann gerade kurz so, als ob das System quasi dann ein anderes wäre fürs Autoland-System, aber das System ist immer dasselbe, aber man nimmt in normalen Operations einfach auch in Kauf, dass das Signal nicht 100% perfekt ist, weil letztlich ja du irgendwann auch den Flughafen in Sight hast und quasi dann auch einen ILS-Approach abbrechen würdest, wenn du feststellst, beispielsweise der sagt, du müsstest jetzt weiter nach links drehen, um auf der Mitte der Landebahn ausgerichtet zu sein. Und wenn du aber aus dem Fenster guckst, siehst du, du bist aber mit der Landebahn ausgerichtet, dann würde man an der Stelle einfach einen ILS-Approach abbrechen und visual fortsetzen.
Genau, deswegen gibt es auch für fast jeden Anflug eine sogenannte Entscheidungshöhe oder Mindestsinkflughöhe, Decision Height oder Minimum Descent Altitude, zu der wir spätestens die Landebahn sehen müssen, jetzt von automatischen Landungen mal abgesehen. Und wenn wir an diesem Punkt die Landebahn nicht sehen, starten wir durch. Und davor ist es je nachdem, was wir angezeigt bekommen, wenn klar ist, dass das Signal fehlt oder nicht richtig anzeigt, würden wir vorher schon durchstarten. Außer wir sehen zu dem Zeitpunkt schon die Landebahn und können nach Sicht weiterfliegen. Genau, so ist es. Letzter Punkt, Geschwindigkeit. Das ist sozusagen die vierte Dimension in dem Ganzen. Also wenn man jetzt mal das Räumliche als dreidimensionalen Raum betrachtet, dann kommt noch die Geschwindigkeit sozusagen als vierte Dimension dazu. Und die können wir entweder über den Auto-Thrust, das ist im weitesten Sinne ein Teil des Autopilotensystems, nutzen. Funktioniert wie der Tempomat im Auto. Wir wählen eine Geschwindigkeit vor und die automatische Schubregelung hält diese Geschwindigkeit. Wir können diese aber auch selbst kontrollieren, indem wir eben den Schub von Hand einstellen. Und dann gibt es Fluggesellschaften, da ist die Philosophie, wenn von Hand geflogen wird, also von Hand gesteuert wird, dann wird auch der Schub von Hand gesteuert
und das
die
Geschwindigkeit ist noch kein Arbeitgeber, ne? Das
von Hand geregelt, genau. Es gibt aber auch andere oder ist auch die Frage, wie das der Hersteller vorsieht oder was der Hersteller auch erlaubt, dass du quasi von Hand fliegen kannst, aber trotzdem der Schub automatisch die Geschwindigkeit regelt. Das sind verschiedene Kombinationen denkbar und möglich.
Und dann kontrolliert schon auch immer noch der Pilot und die Pilotin aktiv die Geschwindigkeit, die der Flieger fliegen soll, aber indem er einfach die Geschwindigkeit oben am Speedbug quasi auf die Geschwindigkeit einstellt, die er haben will.
Wenn jetzt von Hand
fliegen. Jetzt in der zweiten Variante Airlines, die quasi sagen Managed Flight, ja. Manual Flight, ja. Aber
genau,
Managed
Speed. Oder Auto Thrust, genau, ja, Managed Speed, genau. Da wird dann entweder die Geschwindigkeit selber vorgewählt, das ist dann selected, aber trotzdem mit Autopilot oder eben managed aus dem Autoflight, aus dem Flight Management Guidance System, wird die Geschwindigkeit, die er sich errechnet hat, dann automatisch eingestellt. Und er würde auch dann kurz vor dem Aufsetzen den Schub auf Leerlauf ziehen, weil beim Aufsetzen möchte ich ja keinen Vorwärts, also möchte ich nur noch Leerlaufschub haben, der dann in Umkehrschub umgesetzt wird.
Um jetzt quasi dann auf die Frage von Thomas zurückzukommen, man kann jetzt quasi, also quasi um das, ich glaube, seine Frage war letztlich, der erste Satz war ja, dass ihr in den meisten Fällen trotz ILS komplett von Hand landet.
Ja.
Und da könnte man wahrscheinlich einfach mal sagen, das ist unabhängig von Anflugvariante. Also ihr könntet auch einen VOR, DMI-Anflug machen oder einen Warthog-Approach oder einen ILS.
Ja.
Ihr würdet in allen Fällen...
ANAP-Approach gibt es noch, oder RNP-Approach, genau. RNP, ja. Also in allen Fällen ist es so, wir fliegen...
Darfst du auch einen PSR-Approach machen?
PAR meinst du?
PAR, ach so.
Also ich kenne PAR.
Meine ich, ja, da meine ich den.
Genau, Precision können wir auch machen. Dazu brauchen wir natürlich die Unterstützung seitens des Bodens. Also nicht jeder Flughafen bietet das an. Es gibt noch SRA-Approach. Das ist ein etwas einfacher Approach, wo... uns der Fluglotse runterspricht, aber eben nur bis zum relativ hohen Minimum und auch nur sagt, was wir für eine Ablage haben, während bei einem PAR-Approach, Precision Approach, Radar Approach, er uns quasi bis fast zum Boden runterspricht und sehr präzise uns auch sagt, was wir tun sollen. Sehr beeindruckend.
Ich glaube, ich habe das gerade verwechselt, das PSR ist schlicht und ergreifend mein Primärradar und der Approach dazu ist der PAR-Approach.
Ah, okay, verstehe, ja. Genau. Aber abschließend, ja, wir fliegen fast immer von Hand, außer bei automatischen Landungen und die machen wir nur, wenn es Nebel gibt und die Sicht sehr niedrig ist. Und für jeden Anflug wird aber auch erstmal der Autopilot am Anfang noch ein Stück genutzt. Wie lange, das ist dann Geschmackssache, Ermessenssache, hängt auch ein bisschen vom Wetter ab. Wenn das Wetter trotzdem marginal ist, also das Minimum oder die Wolkenuntergrenze nahe Minimum, sodass man sehr spät was sehen wird, auch da ist es besser, den Autopilot lange zu nutzen, weil das einfach einem mehr Kapazität gibt, den Anflug zu kontrollieren und dann mal später auch am Ende dann von Hand zu übernehmen.
Und du, was würdest du jetzt so sagen? Gutes Wetter, du bist established, ILS, alles,
ja.
3000 Fuß, 2000 Fuß, 1000 Fuß, ab wann fliegst du
von Hand? Geht alles. Ich fliege immer gern früh von Hand, wenn es die Luftraumsituation und die Energiesituation, sprich sind wir da, wo wir sein wollen, weil manchmal kann es sein, dass man noch etwas hoch oder etwas schnell ist. Also es ist immer so eine Betrachtung der Gesamtsituation, wenn ich mich sozusagen bereit fühle für den Anflug. Dann nehme ich den Flieger gern in die Hand und fliege von Hand weiter. Und auch gern Raw Data, weil am Ende, und das fand ich ganz interessant, aber ich bringe erst in einen Gedanken zu Ende, am Ende übt es ja auch, wenn man regelmäßig Raw Data fliegt, dass man das auch dann gut beherrscht, wenn man es eben ständig macht. Weil wir natürlich immer auch überlegen müssen, was passiert, wenn der Autopilot mal ausfallen sollte aufgrund einer technischen Störung, dann müssen wir trotzdem den Flieger auch von Hand beherrschen und fliegen können. Und ich war mal in Cape Canaveral bei der NASA, da gab es einen Simulator vom Space Shuttle und da haben die uns auch erzählt, soweit ich mich erinnern kann, dass das Space Shuttle im Prinzip automatisch landen kann, aber die Astronauten immer üben, von Hand anzufliegen, eben für den Fall, dass die Automatik mal ausfällt und am Ende dann doch jeder Anflug von Hand durchgeführt wird. Klammer auf, unterstelle ich jetzt mal den Astronauten, wie auch bei uns, macht ja auch mehr Spaß, als dem Autopilot nur zuzugucken. Klammer zu. Aber wie gesagt, Autopilot kann eine super Entlastung sein, gerade wenn es sehr dynamisch ist und das Wetter auch ein bisschen herausfordernd ist, macht der Autopilot schon auch einen sehr, sehr guten Job. Aber in den allermeisten Fällen übernehmen wir dann irgendwann kurz vorm Schluss auch von Hand und landen von Hand.
Ist ja auch das Spannende, wenn du jetzt in einem Space Shuttle fliegst, da fängt ja quasi die Entscheidung zu landen 3 Tage vorher an, weil es halt keine Go-Arounds gibt, ja.
Da also das ist kein Go-Around.
Das ist ja, du kannst ja, du entscheidest dich ja quasi so beim Abflug, werde ich wahrscheinlich an diesem Flughafen landen können. Das fließt ja dann quasi schon ein und dann sagst du ja fast immer, ja, passt schon. Und dann fliegst du eine Stunde und landest und im Space Shuttle, keine Ahnung, da gibt es halt Wetterbestimmungen 3 Wochen vorher, das ist ein gutes Zeitfenster. Und weil, wenn da halt was schief geht, es ist halt.
Ja.
ein One-Shot-Approach. Weil du gerade nochmal von Raw Data gesprochen hast, das übt ihr einfach nur, um zu üben, damit, falls der Flight Director ausfällt, ist der Flight Director ein Element des Autopiloten und du könntest quasi davon ausgehen, in den normalsten Fällen, dass du quasi immer eine ILS-Interpretation, so nenne ich die Raw Data jetzt, kriegst, dass du das immer kriegst und der Flight Director ausfallen kann oder wie ist da, also ich meine, wie ist da der Zusammenhang?
Der Autopilot kann ausfallen und der Flight Director funktioniert trotzdem noch. Der Autopilot und der Flight Director können beide ausfallen. Je nachdem, welche Systeme betroffen sind, kann eins oder beides ausfallen. Das hängt zwar am Ende miteinander zusammen, aber sie können trotzdem unabhängig voneinander ausfallen.
Okay, also du könntest, es gibt Szenarien, wo du ILS-Daten empfängst, du kriegst quasi auf diesen fünf Strichen rechts und fünf, ja. Sorry, oder Kreisen oder Quadraten rechts und links, Entschuldigung, nicht rechts und links, sondern rechts und unten, noch alles angezeigt, dargestellt, es ist auch alles korrekt, aber der Flight Director kommt einfach nicht, ist nicht an, funktioniert nicht, ist unreliable, könnte alles sein.
Genau, wenn du zum Beispiel unreliable, ist ein gutes Stichwort, wenn wir unreliable Airspeed haben, also wenn die Geschwindigkeit oder die Air Data Computer die Geschwindigkeit und andere Flugdaten auswerten und anzeigen, wenn die nicht mehr richtig funktionieren, dann kann auch der Flight Director nicht mehr richtig funktionieren. Dann ist man auch oft in einem anderen Flight Law bei Airbus. Also es gibt verschiedene,
das haben wir, glaube ich, schon mal erklärt,
Zustände, Law, genau, Law, ne? In denen die Flugcomputer arbeiten. Und dann gibt es eben welche, wo der Flight Director unter Umständen nicht mehr oder nicht mehr sinnvoll anzeigt. Und genauso ist es auch mit dem Autopiloten, weil der Autopilot braucht Hydrauliksysteme. Und wir haben ja drei Hydrauliksysteme. Und wenn jetzt zum Beispiel zwei von den dreien ausfallen, dann funktioniert der Autopilot auch nicht mehr. Dann kann es aber wiederum sein, dass der Flight Director vielleicht noch funktioniert. Also es gibt Szenarien in jeder Kombination, je nachdem, ob das jetzt eher ein Anzeigeproblem, ein Flugcomputerproblem oder ein Hydraulikproblem ist.
Aber das ist spannend. Der Flight Director, klar, da habe ich mir noch nie so überlegt, aber wenn du unreliable Airspeed hast, das merkt der Flieger ja auch, dass er eine unreliable Airspeed hat. Ne? Das ist ja dieser Modus, wenn links deine Geschwindigkeitsanzeige so komisch nur noch schraffiert ist und quasi keine Informationen mehr liefert. Ne? Und dann würdest du auch niemals einen Flight Director kriegen.
Das Erste, was man macht, wenn man unreliable Airspeed selber merkt, weil es gibt auch selber Anzeichen, an denen man das feststellen kann, ohne dem das Flugzeug merkt, ist Autopilot und Flight Director ausschalten, genau, um okay. sich dann nicht von irgendwelchen falschen Anzeigen verwirren zu lassen.
Wie kannst du den Flight Director ausschalten?
Den Flight Director Push-Button.
Es gibt einen Flight Director Button auch.
Es gibt einen Flight Director Push-Button, der ist direkt im Sichtfeld und das zeigt auch wiederum, dass er zum Autopilot gehört, weil er ist an dem sogenannten Glare Shield, also an dem schmalen Bereich über dem Hauptinstrumentenbrett und unter dem Fenster, wo ich den Autopiloten bedienen kann. Und da kann ich auch den Flight Director ein- und ausschalten.
Und hast du im Normalfall aber während des gesamten Fluges, sobald du quasi nach Start ist ja auch ein manueller Vorgang, ja. mit Flight Director aber, ja. du ja. folgst ja dem Flight Director ja. beim Start,
ja.
ist ja der Wahnsinn, wie präzise das geflogen werden kann.
Ja.
Es gibt ja diese ganzen Approaches, die ja halt RNAV-Approaches sind,
ja.
wo ja du ja irgendwie der Tango neu oder wie der auch immer heißt, in Stuttgart zum Beispiel, oder auch jetzt, es gibt eine neue Abflugroute von Frankfurt aus konkret, die tatsächlich so einen kleinen Bogen, ich glaube um Wixhausen rum macht, das ist total abgefahren. Da machst du halt irgendwie 1600 Fuß, Left Turn, Right Turn und das fliegt der Flight Director alles schön ab. Sorry, ich komme zu meiner Frage zurück. Du startest, machst den Flight Director von vorne herein an, sogar schon bevor du Toga gibst.
Der ist automatisch eingeschaltet.
Automatisch.
Also wir stellen sogar sicher vor dem Start, dass der eingeschaltet ist,
okay.
weil wenn wir nämlich auf dem Flug vorher den Flight Director zur Landung ausgeschaltet haben, dann kann es sein, dass er noch ausgeschaltet ist. Deswegen ist ein Teil der Startvorbereitung okay. zu verifizieren, dass der Flight Director auch eingeschaltet ist, weil zum Start muss der Flight Director an sein.
Ah, der muss an sein. Muss ja. der an sein? Darfst du dann nicht starten? Du darfst dann schon noch starten.
Er muss an sein, ja.
Also, nee, sorry. Das bedeutet, ein Flight Director, der kaputt ist, aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht, ob der alleine kaputt gehen kann, wäre ein Grund, das Flugzeug zu grounden?
Das ist eine gute Frage, das weiß ich nicht, das müsste ich mal okay. nachschauen.
Okay.
Aber wir versuchen zu vermeiden, dass wir versehentlich oder absichtlich ohne Flight Director okay. starten, weil das bringt wiederum andere Punkte mit sich, die wir sonst normalerweise nicht haben, denn wir haben beim Start, habe ich auch schon mal erklärt, ganz klar festgelegte Abläufe und Verfahren und die basieren eben darauf, dass der Flight Director funktioniert und zur Verfügung steht, weil davon hängt nämlich wiederum ab, was die Schubregelung macht, die wird nämlich in einer bestimmten Höhe dann den Schub etwas reduzieren, entsprechend dann eine Geschwindigkeit ändern, also es gibt ja eine Acceleration Altitude, wo wir beschleunigen und eine Thrust Reduction Altitude, wo dann der Schub reduziert wird, beziehungsweise eigentlich ist es umgekehrt, erst Thrust Reduction und dann Acceleration.
Ich wollte gerade sagen, weil du, Acceleration Altitude ist doch wahrscheinlich Flight Level 100, oder?
Nee, das, da beschleunigen wir dann auch auf Reisegeschwindigkeit und bis dahin fliegen wir 250 Knoten. Okay. Aber nach dem Start gibt es eben erstmal eine Thrust Reduction Altitude, wo der Schub von Startschub auf Climb, also auf Steigflugschub reduziert wird.
Das haben wir auch besprochen in der Folge, wo wir über Climb Detent und Maximum Continuous Thrust und so, da hast du das auch schon erwähnt.
Und das andere ist dann, wo wir die Nase runternehmen, um die Klappen einzufahren und schneller zu fliegen, weil wir wollen ja irgendwann die Klappen einfahren, denn die erzeugen Widerstand. Aber wir brauchen sie zum langsam fliegen und dann wird eben beschleunigt. Und es gibt zwei Standardverfahren, wo wir einmal entweder in 1000 Fuß beides machen, also sowohl den Schub reduzieren, aber auch die Nase runternehmen und beschleunigen. Es gibt ein anderes Verfahren, wo wir in 1500 Fuß, also etwas höher, zuerst den Schub reduzieren und beschleunigen dann erst sogar in 3000 Fuß. Das hängt wieder von lokalen Gegebenheiten und Vorgaben ab.
So, und jetzt sagst du schön, Verfahren, das programmierst du ein in den Flieger.
Genau, das sage ich dem Flieger, wann er das sagt.
Weil der Flieger muss dir das ja anzeigen, dass du das jetzt machst, weil sonst würde er das ja nicht wissen, dass du es machst. Sonst würde, also du pitchst ja jetzt nicht von Hand einfach down, um zu beschleunigen. Das darfst du ja nicht machen.
Genau, okay. Das zeigt mir dann der Flight Director wiederum an und genau dafür brauche ich eben den Flight Director, weil der wiederum dann auch, oder die Geschwindigkeit, die angezeigt wird, wiederum auch mit dem Flight Director-Zustand zusammenhängt. Und ich kann auch den Autopiloten schon relativ früh nach dem Start anschalten, wenn ich möchte, dann würde das sogar der Autopilot machen.
Ist, glaube ich, nicht vernachlässigbar festzustellen, wie wichtig der Flight Director ist. Ne? Also ich meine, der Flight Director ermöglicht quasi den Flug von Hand in der Präzision, dass er nötig ist, damit du die ganzen Approaches und Departure-Routen einhalten kannst, die wir heutzutage fliegen. Weil die sind ja heutzutage so komplex, aus dem Grund, dass so komplexe Routen sehr sicher und sehr reliabel abgeflogen werden können. Ne?
Ja, und sie sind vor allem halt auch in dieser Präzision vorgeschrieben. Dafür dürfen wir nicht abweichen, weil sonst gibt es ein Schreiben der Landesluftfahrtbehörde oder der Regierungskommission oder wem auch immer, mit entsprechenden Beschwerden und Aufforderungen zur Stellungnahme. Genau. Also ist zum einen wichtig für die Präzision, aber eben auch, weil er gerade beim Airbus und ich vermute auch bei den neueren Boeing-Flugzeugen schon sehr eng mit der Flugzeugsystemarchitektur verwoben ist.
Weil wenn du gerade Schreiben und Beschwerde, Landesluftfahrtbehörde und vorgeschrieben und so, dachte ich, mache ich jetzt mal ganz kurz einen Exkurs, das fällt mir jetzt gerade ganz spontan ein. Vor ein paar Tagen, glaube ich, ist das jetzt her, ist eine All-Nippon-Maschine in Frankfurt durchgestartet, weil sie nicht landen durfte. Weil es war von der Uhrzeit, glaube ich, her 4.59 Uhr und 46 Sekunden und der Flughafen hat ein Nachtfluglandeverbot zwischen 5 Uhr und, zwischen 23 Uhr und 5 Uhr. Und ich würde mal spontan behaupten, es wäre ein sehr leichtes gewesen, en route 15 Sekunden zu verlieren, um innerhalb des Fensters zu sein, um landen zu dürfen. Die Piloten und Fluglotsen hinten raus haben es nicht geschafft und da wurde sich natürlich, ich meine, das ist natürlich ein gefundenes Fressen für die Medien, 15 Sekunden, der hätte doch landen dürfen, jetzt ist ein Durchstarten und der ganze weitere Flug ist ja viel lauter und hat viel mehr Kerosin verbraten als das. Da einfach mal quasi, also an der Stelle ein Public Service Announcement, da spreche ich quasi nicht, ich spreche nicht im Namen der DFS, aber ich einfach zu bedenken zu geben, der Flughafen hat eine Betriebserlaubnis ab 5 Uhr. Vor 5 Uhr darf diese Landebahn nicht benutzt werden. Ich bin als Fluglotse, ich dürfte den nicht freigeben zum Landen. Selbst wenn es 4.59 Uhr und 59 Sekunden ist, ich darf den erst ab 5 Uhr zur Landung freigeben. Es ist dann auch egal, ob es 5 Uhr ist, 4 Uhr ist, 3 Uhr ist, 2 Uhr ist, 1 Uhr ist. Außerhalb der Bereiche, wo ich eine Betriebserlaubnis habe, darf ich davon nicht abweichen. Das wollte ich nur mal kurz loswerden, weil es hat mich tierisch aufgeregt, dass da so getan wird, als ob der Lotse jetzt ein dummer, pedantischer Spießer ist, der auf den Vorschriften beharrt. Ja, weil er sich sonst strafbar machen würde. Würde ich genauso machen. Nur so das wollte ich mal kurz loswerden.
Ganz kurz, um das Wort einzuordnen, also strafbar machen würde er sich nicht. Und am Ende ist es auch der verantwortliche Flugzeugführer, der dann die Ordnungswidrigkeit begeht. Aber ja, es ist auf jeden Fall etwas,
gut,
was wir
gut, vermeiden strafbar, wollen. Strafbar, aber ich sag mal, also das wäre, also ich würde schon behaupten, du weißt ja, dass Flug, also ich möchte jetzt keine juristische Einordnung machen, aber das geht stark in den Bereich des Vorsatzes. Wenn du trotz, du weißt ja, dass du vor 5 Uhr keine Landefreigabe geben darfst und eine Landefreigabe gibst. Aber gut, das will ich jetzt nicht einordnen. Das schneide ich auch alles raus hier.
Am besten, wir tun das nicht. Und alle, die uns zuhören, wissen jetzt, dass es keine böse Absicht, sondern einfach dem deutschen Recht und der Vorschriftenlage geschuldet ist, dass wir uns da eben auch dran halten müssen.
Zur Einordnung, ohne jetzt selbst Flughafen Tower Frankfurt Mitarbeiter zu sein, Lotse zu sein, aber ganz spontan hätte ich ganz genauso entschieden. vor 5 Uhr darf man nicht landen, also go around, sorry.
Ja.
Doof gelaufen.
Es macht keinen Sinn, aber es ist halt so, genau. Es ist einfach, also der einzige Sinn ist die Erfüllung der gesetzlichen Vorgabe. Richtig. Aber aus fliegerischer, operationeller und sonst jedweder anderer Sicht ist es schon äußerst fragwürdig.
Weil es gibt natürlich Bereiche, wo ich einen riesigen Ermessungsspielraum habe, wie ich mit einer jeweiligen Situation umgehe, aber das ist sehr eindeutig.
Klammer auf, es führt das Ganze am Ende auch ad absurdum, weil die Intention der Regelung ist ja, Lärm zu vermeiden. Aber durch ein Durchstartverfahren erzeugst du ja nochmal deutlich viel mehr Lärm, als wenn du dann einfach landen würdest. Aber
das ist ja
so ist es
richtig,
halt.
Richtig, aber so ist es halt. Ne?
Genau, also, das ist halt genau der Punkt.
Das,
ja,
das Gesetz das halt, hat da, wo ziehst du da die Linie? Und die Linie steht ja, existiert ja genau bei 5.
Ja, und, 0, 0, 0, 0. Und da bin ich auch froh. Und da ist ja gut, dass wir in der Fliegerei so arbeiten und so denken, weil es ja bei allen anderen Themen auch, ich muss in der bestimmten Höhe alles ausgefahren haben und zur Landung bereit sein. Und wenn ich halt runter bin, dann starte ich durch. Da
ja. Soll sowieso ja auch gar kein Blame-Game sein, aber ich sag mal, bevor man da irgendwie sich anfängt, über den Fluglotsen konkret vor Ort zu unterhalten oder die Crew in der Landung später dann quasi kurz vor Touchdown, wo man dann durchstarten muss, en route so viel Zeit zu verlieren. Also ich meine, das ist ein 14-Stunden-Flug. Ja. Wenn man da 1% langsamer fliegt, hat sich dieser Zuflug um 1% von 14 Stunden verlängert. Wenn man sich das einfach mal quasi in Relation setzt, ist das, das mache ich jetzt kurz.
Während du das kurz machst, ein Einwurf von mir, weil das zeigt wiederum, wenn man es nämlich andersrum betrachtet, wie präzise das System Luftfahrt normalerweise arbeitet. Also ich vergleiche es mal an den Bodenprozessen. Man kriegt es immer erst mit, wenn es nicht funktioniert. Aber man überlegt, wie viele Prozesse ineinander greifen, dass ein Flugzeug starten kann mit Passagieren an Bord, mit Treibstoff an Bord, mit einer Crew, mit einem Flugplan, mit dem ganzen Gepäck und so weiter. Das klappt am Tag mehrere hundert Mal reibungslos. Man merkt es eben nur, wenn es nicht so gut funktioniert. Und auch in diesem Fall hat es jetzt einmal nicht geklappt. Aber es schafft die Flugsicherung immer wieder und vor allem am Ende die Lotsen bei Approach, den ersten Flieger um 5:03 oder 5:05 aufsetzen zu lassen und den letzten um 23:00. Also das ist eine schon beeindruckende Präzision, mit der da gearbeitet wird. Und wenn es dann halt mal in einem Fall wie in diesem nicht passt, dann ist es halt so. Aber es ist einfach nicht ein Zeichen dafür, wie gut es normalerweise sonst läuft.
Ja, stimmt. Jetzt, wo du gerade auch sagst, um 23 Uhr Landung, weil ich vorhin das Wort Ermessungsspielraum genannt habe. Ich kenne da nicht die genauen Vorgaben, davon habe ich keine Ahnung. Aber man darf beispielsweise ja noch nach 11 Uhr landen, unter gewissen Voraussetzungen. Mhm. Ich hole die jetzt nicht aus der Schublade, weil ich die Schublade nicht besitze und die Dokumente dazu nicht habe. Aber es ist irgendwie so bei Gewitter und wenn es nicht absehbar war und so weiter und so fort. Das müssen wir jetzt nicht ausklamüsern, aber jedenfalls, da gibt es tatsächlich beispielsweise einen Ermessensspielraum, der auch rechtliche Grundlagen hat. Und nur um auch nochmal auf die 15 Sekunden zurückzukommen, die in Relation zu diesem 14-Stunden-Flug stehen, er hätte seine Flugreisegeschwindigkeit über den gesamten Flug hinweg um 0,002% reduzieren müssen. Also das ist so, das ist halt, ja gut, was soll man da machen, ne? Das weißt du natürlich vorher nicht, ja.
Ja, und es hätte ja auch gut ausgehen können, aber lass da nur den Wind im Endanflug ein bisschen weniger oder ein bisschen stärker sein, dann passt schon nicht mehr. Das ist halt am Ende auch keine exakte Wissenschaft, weil du doch ein dynamisches System hast, das meistens aufgeht, rechnerisch, aber manchmal halt auch nicht und dann passiert das eben so.
Ich wollte noch eine Frage, glaube ich. Ich habe vorhin eine Doppelfrage eröffnet und habe die nicht zu Ende geführt.
Die Klammer zumachen, meinst du?
Ich wollte die Klammer quasi zumachen. Du hast vorhin ja über die Raw Data gesprochen.
Ja.
Und da habe ich ja gefragt, ne, das kann ausfallen, jedes kann ausfallen. Übt ihr das einfach, um proficient zu bleiben, im Raw Data interpretieren? Oder gibt es da eine Vorgabe, dass ihr alle 700 Flüge mal ein ILS Approach ohne Flight Director fliegen müsst? Müsst ihr das in Simulator-Checks zeigen? Musst du das quasi vorweisen, dass du es gemacht hast, um ein Autolanding, also gibt es da Vorgaben oder ist das einfach so eine Good Airmanship, dass man sagt, man macht es halt, damit man das auch kann?
Nein und ja und nein und nein und ja.
Okay, wow.
Ich beantworte mal die zwei Ja's. Also das erste Ja ist, wir müssen es im Simulator zeigen, dass wir das können, weil das auch Teil des Checkprogramms ist. Und
indem ihr einfach einen Approach ohne Flight Director fliegt. Dadurch wird das gezeigt. Mhm.
Genau. Da gibt es auch klare Toleranzen innerhalb derer der Approach dann geflogen werden muss, um die Note bestanden zu bekommen oder um eben, wenn es nicht passt, nochmal trainieren zu gehen.
Ist es dann einfach innerhalb von einem Strich oben und unten bleiben? Oder?
Ja, da gibt es festgelegte Bereiche, also mit Heading, mit Abweichung, genau. Half-Dot-Deviation oder Half-Scale-Deviation, besser gesagt. Half-Scale-Deviation.
Half-Scale, okay.
Ist es, genau. Auch bei der Geschwindigkeit, also es gibt ganz viele Parameter. Es wird ja nicht nur der Anflug bewertet, sondern du musst auch ein Stück dann mal geradeaus fliegen oder ein anderes Flugmanöver von Hand zeigen. Und dafür gibt es eben ganz klar festgelegte Werte. Oder auch bei einem Triebwerksausfall, da läuft der Flight Director in der Regel mit. Aber auch da geht es eben darum, dass du bestimmte Grenzwerte nicht überschreitest. Also es ist Teil des Checkprogramms und des Trainingsprogramms. Und das zweite Jahr ist, es ist Teil von Good Airmanship, dass wir es einfach regelmäßig üben, weil es immer noch sein kann. Und da haben wir genügend Beispiele aus dem Simulator, anhand derer wir technische Besonderheiten haben oder eben Systemausfälle, wo wir eben von Hand fliegen müssen, sei es mit Flight Director oder auch ganz ohne Flight Director. Und dafür ist es einfach gut, das zu wissen. Und es gab ja leider auch in der Vergangenheit Flugunfälle, siehe Air France 447, wo eine Erkenntnis war, dass das von Hand fliegen und das Erkennen von Flugzuständen und von abnormalen Flugzuständen noch besser trainiert werden sollte. Und das geht ja dann miteinander einher, weil letztendlich geht es ja beim von Hand fliegen hauptsächlich darum zu erkennen, was macht das Flugzeug gerade, also was ist der Ist-Zustand, in welche Richtung geht der Vektor und was ist der Soll-Zustand, und das miteinander in Einklang zu bringen. Also zum einen das zu erkennen, aber auch dann psychomotorisch heißt es, glaube ich, also zwischen Kopf, physiomotorisch, also zwischen Wahrnehmung, was sehe ich, und das in eine Bewegung umzusetzen, dass das Flugzeug auch das macht, was normalerweise eben eine Regelung eines Autopiloten machen würde, wo der Mensch dann der Regelmechanismus ist, das eben zu können in jeder Flugsituation, wenn eben auch die Systeme vielleicht nicht so funktionieren, wie sie sollen. Also das Erkennen und dann das von Hand umsetzen können, dass das Flugzeug trotzdem in einem sicheren Flugzustand bleibt.
Okay, und das waren jetzt die Ja's. Welche Nein's hattest du noch mal dabei?
Weiß ich nicht mehr. Ob wir alle 700 Flüge eine Landung
mit ohne. Es gibt da keine Vorgabe oder so.
Also Vorgabe ist eben, es ist Teil der Trainings und der Überprüfungen und am Ende auch der Good Airmanship, dass wenn das Wetter gut ist und man Lust hat und die Situation hergibt, also es gibt bestimmte Rahmenbedingungen, wo es nicht unbedingt sinnvoll ist, einen Raw Data Approach zu machen, zum Beispiel wenn das Wetter sehr marginal ist oder wenn der Luftraum sehr voll ist oder wenn man vielleicht auch schon müde ist abends. Also es gibt durchaus Szenarien, wo das sinnvoller ist, dann die Automation auch voll zu nutzen. Aber in allen anderen Fällen ist es gut und schön und sinnvoll, auch mal von Hand zu fliegen. Wie gesagt, es macht einfach auch eine Menge Spaß.
Okay, wunderbar. Vielen Dank. Ja, ja, nein, 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 ja. Ich habe verstanden.
Könnte man zurückspulen, ob das auch wirklich jetzt so passt oder nicht.
Aber ja, wird schon passen. Ja. Die zweite Frage von Thomas hast du tatsächlich auch schon beantwortet, weil er gefragt hat, ob du dann die Geschwindigkeit über den Speed-Regler am Autopilot oder komplett manuell über die Schubhebel regelst. Die Antwort darauf ist, dass du das in deiner Company so machst, wie wir es gesagt haben, dass du jetzt das komplett manuell machst. Beim Start übrigens, meine Frage auch? Nee, da bist du ja im Takeoff-Detent, ne? Einfach, da gibst du ja.
Im Steigflug ist es so, dass die Geschwindigkeit über die Pitch, also über die Längsneigung des Flugzeugs, gesteuert wird. Also wenn du sinkst oder gerade ausfliegst, dann wird die Geschwindigkeit über den Schub geregelt. Wenn du startest, gibst du den für die Flugphase vorgesehenen Maximalschub, weil du ja möglichst schnell hochkommen möchtest, weil das am effizientesten ist und am wirtschaftlichsten. Sprich, und das war das, was ich vorhin erklärt hatte, bis zur sogenannten Thrust Reduction Altitude, also bis zur Schubreduzierungshöhe, gibst du den Startschub. Das ist entweder wirklich sozusagen Vollgas, was wir aber fast nie haben, weil meistens reicht ein reduzierter Schub, um die Triebwerke zu schonen, weil die Landebahn bzw. die Startbahn auch lang genug ist und weil es auch weniger Lärm verursacht. Ein reduzierter Schub, Flex heißt es beim Airbus, und der wird eben bis zu einer bestimmten Höhe eingestellt und dann wird der Schub etwas reduziert für den Steigflug und dann im Reiseflug wird eben der Schub so eingestellt, wie du ihn brauchst, um die bestimmte Geschwindigkeit zu fliegen. Wenn du steigst, ist maximal möglicher und sinnvoller Schub, und Geschwindigkeit ergibt sich dann über die Längsneigung, über die Pitch. Im Sinkflug ist die Geschwindigkeit dann über den Schub geregelt.
Wunderbar. Kommen wir weiter zur nächsten Frage. Und zwar, da geht es um die Kommunikation mit der Kabinencrew und dem Purser. Wie viel Kommunikation hat die Cockpit-Crew während des Flugs mit der Kabinencrew bzw. dem Purser? Informiert ihr regelmäßig darüber, in welchem Flugabschnitt ihr seid oder ob eventuell ein Umflug werden muss? Sorry, ein Umweg geflogen werden muss, etc.
Auch hier
kommt drauf an.
Kommt es drauf an und ja. Kommt mir ein Begriff in den Sinn, den du vorhin erwähnt hast, seit nämlich Good Airmanship. Und das bedeutet eben, dass es jetzt nicht festgelegt ist oder irgendwo festgeschrieben ist, wann, wie oft wir was mit dem Purser besprechen müssen. Es gibt natürlich ein paar Dinge, die wichtig sind, gerade in besonderen Situationen, bei Notverfahren und so weiter ist die Kommunikation klar festgelegt. Bei einem normalen Flug hingegen ist es Ermessenssache. Das hängt davon ab, wie viel die Kabinencrew hinten zu tun hat, wenn der Flug sehr gut besucht ist, vielleicht auch mit einer großen Business Class, wo etwas aufwendigerer Service angeboten wird, dann sind die hier sehr beschäftigt und sind auch erstmal froh, wenn wir sie nicht mit jeder Kleinigkeit stören, nur weil wir um eine Wolke außenrum fliegen, um es jetzt mal überspitzt zu sagen. Was sie dann schon eher interessiert ist, wenn wir unterwegs Verspätung bekommen oder es wieder erwarten schneller geht aufgrund einer großzügigen Abkürzung. Also ich versuche die Kabinencrew schon über größere Abweichungen der Flugzeit auf dem Laufenden zu halten, damit die einfach für sich planen können, weil denen sagen wir einmal vorm Flug, und das ist ja auch das, was sie den Passagieren sagen, wie lange der Flug voraussichtlich dauern wird, und damit planen die. Und wenn es dann doch schneller geht oder länger dauert, dann sollten die das schon wissen. Und ansonsten gibt es Dinge, mit denen die zu uns kommen, meistens relativ schnell nach dem Start, fragen sie, ob wir irgendwas brauchen, was trinken möchten zum Beispiel, ob es irgendwas aus unserer Sicht gibt, was wir denen mitteilen müssten. Und dann fangen die erstmal an, ihren Service zu machen. Und dann, wenn die so ein bisschen Luft haben, dann melden die sich bei uns, können ja auch anrufen bei uns vorne. Sie müssen ja nicht unbedingt ins Cockpit kommen. Das geht auch über das Bordtelefon und umgekehrt genauso. Also auf einem normalen Flug ist es wirklich situativ abhängig. Bisschen anders ist es bei einem Notfall oder bei einem Zwischenfall, auch wenn zum Beispiel dann Ausweichflughafen angesteuert werden muss, da ist die Kommunikation dann schon sehr viel engmaschiger und auch ein Stück weit vorgegeben.
Okay, interessant. Ich habe gerade zu diesem ganzen Thema, der wie viel man kommuniziert, gibt es ja immer dieses Problem, man kann zu viel erzählen. Also das, was du jetzt gerade gesagt hast, du könntest ja natürlich theoretisch erwähnen, ja, wir machen jetzt hier ein bisschen Gewitterumfliegung, aber letztlich geht es ja dann darum, dass du da, weiß ich nicht, 2, 3, 4 Minuten Flugzeit verlierst, meistens, wenn du so eine Wolke, eine größere Wolke umfliegst. Das muss man ja nicht kommunizieren. Aber es gibt ja immer diesen Spagat, den man da finden muss, diese Balance zwischen zu viel Kommunikation und zu wenig Kommunikation. Und da gab es gerade, es gibt ja von der GDF, von der VC, den jeweiligen Gewerkschaften der großen deutschen Kranich Airline am Frankfurter Flughafen und der deutschen Flugsicherung, die Gewerkschaften auch einen Fachpodcast, da ging es letztens um Diversions und das Thema fand ich tatsächlich total interessant, weil es einfach vorkommen kann, dass sowohl der Pilot als auch der Fluglotse miteinander in der Information, die so oft vorkommt, dass man sie nicht kommuniziert, dass die halt nicht kommunizieren, aber dass es quasi das Konsequenzen hat. Also das ging im Prinzip darum, wenn sich eine Kabinencrew aufgrund von der Luftlage, in der sie sich befinden und sagen, eigentlich müssten wir jetzt an dem Zeitpunkt aufgrund der Vorgaben diverten, aber wir gehen sehr stark davon aus, dass wir an diesem Flughafen heute noch landen können und committen sich dann zu diesem Flughafen und nutzen quasi ihr Diversion Fuel und gleichzeitig hat aber die ATC-Crew so Zeug einfach. Also sagen wir mal, ich würde dich immer informieren als Fluglotse, wenn ein Flughafen auf unvorhersehbare Zeit geschlossen ist. Das bedeutet also, keine Ahnung, Terminal-Evakuierung, da kannst du ja davon ausgehen, da landest du heute erstmal nicht mehr in den nächsten 3 Stunden. Das würdest du von mir wissen. Oder irgendwie so ein Quatsch. Aber wenn das jetzt irgendwie ein Pilot reportet, dass er glaubt, er hat was verloren und dann muss es eine Runway-Inspection geben. Das ist ja was, wo ein Flughafen mal eine Runway für 20 Minuten schließt. Das würde ich jetzt nicht informieren. Da würde ich dich nicht drüber informieren. Aber der Pilot, der sich für den Flughafen dedicated hat und sagt, ich nutze jetzt mein Diversion Fuel, der würde das schon gern wissen. Und das ist tatsächlich eine knifflige Situation, ja. In welchen Situationen teilt man das mit oder nicht mit? Weil, also jetzt mal blöd gesagt, dass ein Flughafen mal 20 Minuten keine Flieger nimmt und die kurz halten und dann landen müssen, das erfahre ich oft auch gar nicht als Area Control Center Lotse, weil das ist noch so lang hin. Ja. Und gleichzeitig erfährt aber auch der Approacher dich, guck mal, da kommt gleich eine Lufthansa, eine Condor oder eine Turkish Airlines, die hat sich committed, die müsste dann auch wirklich landen können. Und das ist knifflig, wie viel man kommuniziert. Mhm. Und ähnlich stelle ich mir das auch vor bei der Kommunikation mit der Crew hinten, weil man könnte natürlich viel mehr Informationen nach hinten durchblättern, ja. Aber auf der anderen Seite haben die genug zu tun. Die wollen jetzt nicht, wie du so schön sagst, wissen, wir umfliegen gleich eine kleine Wolke. Ja, spannende Dynamik, würde ich behaupten.
Ja, Kommunikation soll ja immer auch empfängerorientiert sein. Und dann überlege ich mir mal, was will und was muss denn der Empfänger überhaupt wissen und in welcher Detailtiefe. Und erfordert dann am Ende auch ein bisschen Fingerspitzengefühl, eben zu merken, sind jetzt gerade aufnahmefähig und bereit, auch vielleicht für ein bisschen mehr Informationen, oder ist es wirklich was Wichtiges? Und da gibt es auch so ein paar Schlüsselwörter, jetzt gerade wenn sich eine Ausweichlandung oder ein technisches Problem anbahnt, wo wir die Kabine dann auch entsprechend informieren können. Also da gibt es dann auch schon dann kommunikative Eskalationsschritte vorgesehen, sozusagen.
Ja. Okay, genau. Spannend.
Aber es ist eine gute Frage, gutes Thema.
Im Prinzip ist die nächste Frage so fast verwandt, aber jetzt nicht so richtig krass, aber ein bisschen. Sind beim Frachtflug neben der Cockpit-Crew, da sind wir direkt an den richtigen Mann, der vorher auch Frachtflüge gemacht hat, noch weitere Personen an Bord, um andere Aufgaben zu übernehmen, zum Beispiel Fracht überwachen etc.? Kommt ich drauf an.
Versuche jetzt mal eine etwas kürzere Antwort zu geben. Ja, es kommt darauf an. Genau, in einem Frachtflugzeug sind ja gar nicht so viele Sitze, weil es ja per Definition ein Frachtflugzeug und kein Passagierflugzeug ist. Deswegen fliegen per Definition auch keine Passagiere mit, sondern allenfalls Frachtbegleiter. Und die gibt es tatsächlich je nach Art der Fracht, typischerweise zum Beispiel bei Tieren, bei großen Tieren. Ich kann mich an einen Flug erinnern, da hatten wir mal 50 Kühe an Bord und einen Cowboy im wahrsten Sinne des Wortes, der eben auf diese Kühe aufgepasst hat. Ähnliches bei Pferden, auch da sind Betreuer mit dabei. Und dann haben wir öfters, oder ich sage jetzt haben, mittlerweile ist ja eher ein Hatten bei mir, hatten wir auch zum Beispiel wertvolle Fracht wie Kunstwerke oder Geld, was auch oft auf dem Luftweg transportiert wird. Und da sind dann auch immer mindestens ein, meistens sogar auch zwei oder je nach Flugzeug vielleicht sogar mehr Personen dabei, die darauf aufpassen, weniger während des Flugs, weil da ist das Flugzeug ja geschlossen und in der Luft und nicht zugänglich. Ist auch ein großer Vorteil von Luftfracht im Gegensatz zum Beispiel zu Seefracht. Also es gibt zwar Luftpiraten, aber nicht in diesem Sinne, dass dann in der Luft ein Flugzeug von Piraten von außen geentert wird. Also zum einen, also sie passen eben auf, aber nicht während des Fluges, sondern vor allem auch am Boden, dass eben das Ein- und Ausladen ordnungsgemäß läuft, dass da zum einen nichts wegkommt, aber auch gerade bei Kunstwerken nichts beschädigt wird, weil die natürlich sehr, sehr wertvoll sind. Deswegen, ja, gibt es schon und hängt, wie gesagt, sehr von der Art der Fracht an. Und das war einer der schönen Aspekte, finde ich, der Cargo-Fliegerei, solche Menschen kennenzulernen, weil gerade so Tierbetreuer unheimlich spannende Biografien hatten. Teilweise waren das die, denen die Pferde selbst gehörten, teilweise Pferdepfleger. Ich hatte Kuratoren von Museen dabei, die ganz besondere Kunstwerke begleitet hatten, mit solchen Menschen sich mal auszutauschen. Das fand ich sehr interessant.
Das klingt sehr spannend tatsächlich. Ja, ich habe gerade letztens ein Foto gesehen aus dem Airbus A350 Frachter vom Innenraum. Der hat quasi in dem Bereich, wo normalerweise der Bereich wäre, wo die Flugbegleiter arbeiten und Essen vorbereiten können und so Zeug vorbereiten können, hatte der einfach 4 Sitze. Also kann man sich vorstellen, Kapazität für bis zu 4 Passagiere wäre theoretisch vorhanden, weil die brauchen ja bei Start und Landung einen Sitz. Aber ja, gibt wahrscheinlich nichts, was es da auch in dem Bereich nicht gibt, ne?
Vor allem, was es nicht gab, früher, als der Fracht Jumbo noch geflogen ist, also die 747-200F, muss die geheißen haben, da gab es das Oberdeck für die Passagiere oder für die Frachtbegleiter, wo auch dann, soweit ich weiß, ich habe es selber nie erlebt, aber ich kenne es eben aus Geschichten, dann auch richtig Service gemacht wurde von Flugbegleitenden. Und unten eben die Fracht eingeladen wurde. Die Nase konnte hochgeklappt werden, sprich die Fracht wurde unten eingeladen und oben gab es dann so einen kleinen exklusiven Bereich für die Frachtbegleiter inklusive Flugbegleiter, also das Flug gibt's, und Frachtbegleiter.
Sozusagen. Das gibt es auch heute andersrum. Du kannst ja als Passagier auch auf einem Containerschiff tatsächlich mitfliegen. Richtig. Und da ist auch die Versorgung gar nicht so schlecht. Es dauert halt relativ lang. Da schipperst du 20 Tage über den Atlantik und ich sag mal, du siehst morgens, mittags, abends Salzwasser. Aber ja, genau. Gut. Genau. So, und die letzte Frage, Tim. geht im Prinzip, ich verkürze es einfach ein bisschen, wenn man einen, immer wenn ich dich als Fluglotse von meinem Sektor in den nächsten Sektor übergebe, und das ist ja quasi für den gesamten Flug, also das ist ja wie so eine Perlenkette, wo sich Sektor und Sektor, Sektor an Sektor und Fluglotse aneinander reiht, wenn du da aus irgendeinem Grund einen Zahlendreher reinkriegst, die Frequenz falsch verstehst und es von mir nicht korrigiert wird oder einfach schlicht und ergreifend die richtige Frequenz mir zwar zurückliest, aber dann eine falsche eindrehst, Zahlendreher, was du dann machen kannst, ob da du da Möglichkeiten hast, auf die alte Frequenz zurückzugehen und erneut nachzufragen, oder habt ihr zur Not auch so etwas wie einen Katalog, in welchem ihr zur Notfrequenz, zur Not Frequenzen nachschlagen könnt?
Ich fange mit der zweiten Frage an. Ja, wir haben unsere Navigationskarten, auf denen auch die ganzen Sektoren und Frequenzen eingetragen sind. Allerdings gibt es da für jeden Bereich sehr viele Frequenzen. Und dann da die richtige zu finden oder sich durchzuprobieren, das kann sehr lange dauern. Das wäre wirklich Plan C oder D. Plan A ist auch technisch gut umgesetzt, nämlich die Möglichkeit zurückzuschalten zur alten Frequenz, weil unser Funkgerät, nenne ich es jetzt mal, ist so aufgebaut, dass du immer eine Frequenz im Standby und eine im aktiven Fenster, im aktiven Funkgerät hast, und die werden immer hin und her getauscht. Sprich, wenn du eine Frequenz vorwählst, dann kannst du die dann umswitchen und neu benutzen. Aber die, die du zuletzt benutzt hast, die wird dann quasi ausgetauscht in die Standby-Frequenz. Sprich, die alte Frequenz ist immer noch da. Und wenn die neue nicht stimmen sollte, dann wechselst du einfach zurück und fragst nach.
Und du hast ja auch zwei, wie heißt es nochmal, Funkgeräte? Du hast ja auch zwei, also du hast ja nicht
nur... sogar drei
Funkgeräte. Genau, du hast ja nicht nur sogar zwei Funkgeräte, sondern drei. Du kannst... das ist nicht Active und Standby, ist nicht Funkgerät 1 und Funkgerät 2, sondern jedes dieser Funkgeräte kann auch zwischen, also kann quasi auf die aktive oder dann auf die Standby-Frequenz zurückgreifen.
Okay. Genau. Das ist der absolute Standard und der funktioniert auch in 99% der Fällen, weil wir ja immer noch in Funkreichweite des vorhergehenden Sektors sind und ihr uns ja auch frühzeitig weitergibt. Was Plan B wäre, ist die internationale Notfrequenz, 121,5 MHz. Da hört in der Regel immer jemand zu, sei es ein Fluglotse am Boden oder ein anderes Flugzeug. Und die könnten uns dann auch weiterhelfen und dann uns an jemand anderen vermitteln, beziehungsweise für uns nachfragen, wen wir denn als nächstes rufen sollen.
Ja, tatsächlich hören wir alle auf der Notfrequenz zu und unsere Wachleiter hören auch noch auf der Notfrequenz zu. Also bevor man einen Katalog aufschlägt und versucht, irgendwie die Frequenz von einem Sektor herauszufinden, ich denke da beispielsweise so rein geografisch, so über den Bereich Frankfurt, über den Bereich Würzburg, über Stuttgart, da hast du teilweise quasi, also jetzt an einer beliebigen Position, wo du bist, in Abhängigkeit von der Höhe, wo du gerade bist, 4, 5, 6 verschiedene Frequenzen zur Auswahl, weil jeder Sektor potenziell zuständig sein könnte. Üblicherweise würde man dann halt auch, also sagen wir mal, ganz grob weiß ich ja, auf welche Frequenz du hingehörst, basierend darauf, wo du gerade bist, für die Lufträume, in denen ich mich auskenne. Das heißt, da kann man tatsächlich üblicherweise auch, sagen wir mal, man könnte es im Endeffekt Frequenzbingo spielen, also dass man dich weiterreicht. Passiert aber nicht. Was tatsächlich manchmal passiert, ist, dass so ein Zahlendreher passiert und man auf der falschen Frequenz landet. Und da habe ich mir mittlerweile ganz oft eingewöhnt, bevor ich anfange zu suchen und die richtige Frequenz rauszusuchen, einfach zu sagen, go back to previous, check for the correct frequency. Das hört man wahrscheinlich als Pilot auch jeden Tag einmal, weil das einfach vorkommt, dass man auf der falschen Frequenz reinruft, aus irgendeinem Grund.
Das ist auch absolut sinnvoll, aber nicht so lustig wie das, was ich kürzlich gehört hatte, nämlich wo wir auch einen Zahlendreh hatten. Und dann die Fluglotsin meinten, where is your current position? Und dann sagten wir irgendwas und dann sagt die, oh, you are definitely wrong on this frequency. This is, weiß nicht, irgendwas ganz anderes. Also da hatten wir einen leichten Zahlendreher. Aber weil es eben sehr viele Frequenzen auf sehr engem Raum gibt, empfängt einen halt dann jemand, der vielleicht den Tower in Hannover kontrolliert oder den Abflug in Luxemburg. Und dann ist man, obwohl man jetzt vielleicht gerade in München anfliegt, wirklich auf der völlig falschen Welle.
Ja, was unterwegs. Auch spannend ist, ist tatsächlich, es gibt im Prager Luftraum eine Frequenz, die ist sehr ähnlich zu einem Sektor, der über Berlin ist. Und es gibt tatsächlich jetzt einfach Flugzeuge, die beispielsweise in Wien starten, nach Norden fliegen. Ja. Die fliegen auch rein planerisch erstmal beim Prager, dann fliegen die noch ein paar andere Sektoren durch und dann sind die bei diesem Sektor über Berlin. Und das heißt, der unter Umständen ruft dann ein Flieger bei dem Berliner Sektor rein und sagt, guten Tag auch. Und dann sage ich, Sie sind ein bisschen zu früh für mich, ja. Und dann schickt man den nochmal zurück. Das ist natürlich keine Absicht, dass er eine Stunde vor Einflug da reinruft. Ja. Aber was ich noch sagen wollte, ist, theoretisch gibt es auch die Möglichkeit, dass du in deinem Active und deinem Standby, in deiner Frequenz da unten drin, zweimal die falsche Frequenz drin hast, weil du dann quasi vom Lotsen eine falsche Frequenz wiederkriegst. Da gibt es irgendwie Missverständnisse. Ja, theoretisch. Und das ist so eine Situation, wo man ganz oft dann über die 1-to-1-5 oder einfach irgendwie weitergereicht wird. Und dann, was wir quasi mehr oder weniger außen vor gelassen haben, es gibt natürlich noch CPDLC.
Genau.
Also es ist bei unserem Flugsicherungssystem im oberen Luftraum so, dass ich quasi, es muss ein Flugzeug einfach nur mit unserem Flugsicherungssystem verbunden sein per CPDLC und ich kann quasi immer darauf zugreifen und eben eine Frequenz schicken. Das bedeutet, wenn ich einfach nur schlicht und ergreifend, wenn man mitkriegt, der Flieger ist lost, also lost im Sinne von lost communication, muss ich gar nicht mal, also das kann jeder von uns, kann den quasi darauf zugreifen und eben die richtige Frequenz schicken. Deswegen kann man eigentlich theoretisch sagen, Loss of Communication mit CPDLC ist, abgesehen davon, dass technisch was ausfällt, also die Empfangs- oder die Sendeanlage des Funkgeräts, ist nicht mehr möglich. Also dass er durch den Zahlendreher quasi falsch auf der falschen Frequenz landet.
Naja, auf der Nutzerseite schon, weil nicht alle Flugzeuge das dann automatisch ins Funkgerät übernehmen können. Wir müssen es ja trotzdem dann einstellen im Funkgerät und da kann dann eben ein Zahlendreher
passieren. Ja, und jetzt, was passiert denn dann 5 Minuten später, wenn du immer noch nicht reinrufst, dann würde ich dir die Frequenz einfach wieder hochschicken. Oder würde ich sie wieder hochschicken und wieder hochschicken, bis du quasi reinrufst. Also das ist ja quasi eine Handhabe, die ich bei einem, also jetzt angenommen, du hast eine Frequenz bekommen von einem Piloten, von einem Lotsen und hast sie eingedreht, hast aber was Falsches eingedreht. Und durch irgendeinen Umstand vergisst du jetzt bei dieser Frequenz reinzurufen, vergisst es schlicht und ergreifend, passiert und dann fliegst du fröhlich weiter, du hast gerade einen Heavy Workload, bist richtig beschäftigt oben im Cockpit und du bist 20 Minuten geflogen, dann hast du ja eine falsche Active-Frequenz eingedreht. Das ist ja einfach die falsche. Kann Glück haben und du bist innerhalb des richtigen Bereichs oder das kann eine ganz falsche sein und du bist weit genug weggeflogen von der im Standby, sodass du schlicht und ergreifend niemanden mehr anrufen kannst und niemand kann dich mehr erreichen. Wenn das mit einer CPDLC-equipten Flugzeug passiert, dann würde ich die Frequenz einfach nochmal hochschicken. Also das ist wirklich ein super Workaround.
Es wäre schön und ich hoffe, dass es alle deine Kollegen auch im Ausland so sehen. Ich kann mir gut vorstellen, dass das nicht der Fall ist.
Ja, gut, das ist
aber dann, rein theoretisch
meine Perspektive drauf.
Hast du recht und das ist einer der großen Vorteile von CPDLC. Ja,
genau, aber tatsächlich würde man einfach sagen, es gibt die 1-to-1-5, auf der kannst du quasi immer jemanden erreichen irgendwie. Da gibt es dann einen freundlichen Fluglotsen, sei es derjenige, der gerade für dich zuständig ist, der dann dir die richtige Frequenz zuweist. Spannenderweise musste ich letztens mal auf der militärischen Notfrequenz was machen. Da hatten wir eine Loss of Communication ganz kurz mit einem militärischen Flugzeug. Das habe ich bislang so noch nie gehabt. Aber wir haben auch die militärische Frequenz, die Notfrequenz, die ist auch international veröffentlicht. Ist kein Geheimnis, dass es die gibt. Und hat aber alles funktioniert. Da militärische Flugzeuge haben leider kein CPDLC. So, jetzt haben wir die 4 Fragen, beziehungsweise 4,5 Fragen von Thomas, haben ganz viel über das ILS gelernt und gemacht und getan, aber haben uns mal wieder in der Zeit erfolgreich vergaloppiert. Wir haben noch weitere Fragen. Genau, danke Thomas. Nee, kein Vorwurf hier. Das ist ja unsere
Schuld. Es war ein ernstes, danke.
Es klang ironisch. Wir haben mehr Fragen. Wir haben auch eigene Geschichten dabei gehabt, die wir erlebt haben. Haben wir jetzt leider keine Zeit mehr heute für, weil der restliche Tag nach uns ruft. Das machen wir dann nächstes Mal.
Gut, haben auch schon ein Thema fürs nächste Mal. Genau. Ja.
Genau. Schön war es heute, Tim.
Spannend für euch und für uns.
Genau. Schön war es. Danke fürs Beantworten der Fragen. Ich habe mal wieder was dazugelernt. Könnte ja über so allein über das ILS könnte ich ja wahrscheinlich dich 3 Stunden ausfragen.
Ja, habe ich auch gemerkt.
Verschiedene Approaches könnten wir auch mal durchbesprechen, wenn wir mal Lust haben. Ein ARNAV und ein RMP-Approach haben wir ja gelernt, alles ja. Ich fange jetzt nicht wieder an. Wir wollten die Folge beenden. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir freuen uns über Fragen von Thomas. Claudia, deine Frage nehmen wir für nächste Mal auf jeden Fall mit und hoffen, dass ihr dann wieder reinschaltet, wenn es mal wieder heißt Radar Contact, Pilot trifft Lotse. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an dich, Tim, für die Folge heute. Ich bin Seid, der Fluglotse.
Und ich bin Tim, der Pilot. Vielen Dank, Seid. Vielen Dank für eure Fragen und fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao, ciao.